Wir haben angefangen, über das Thema der Berufung zu sprechen, letzten Sonntag. Und sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht ein Thema ist, das man mit einer Predigt abhandeln kann. Und deswegen geht es heute weiter mit diesem Thema. Berufung. Wir haben letztes Mal eine Art Grundlage gelegt und herausgefunden, wer ist überhaupt berufen? Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Denn manche sagen, nun, der Leib Christi ist berufen als Ganzes. Oder die Gemeinde ist berufen. Oder das Volk Israel ist berufen. Aber dieselben Leute, die zwar anerkennen, dass es eine globale Berufung gibt für eben den Leib Christi oder das Volk Israel, leugnen, dass es individuelle Berufungen gibt. Oder sie limitieren das auf einige wenige, die der Herr wirklich sich herauspickt. Und verstehen den Begriff auserwählt dann in dem Sinne, dass Gott handverlesen, sich die Menschen raussucht, die tatsächlich für bestimmte Dinge gedacht sind, gesetzt sind, um sie in seinem Sinne zu tun. Ich will nicht abstreiten, dass es das tatsächlich auch gibt, aber für uns ist enorm wichtig zu verstehen, dass wir persönlich berufen sind. Jeder einzelne von uns ist persönlich berufen. Wir haben angefangen mit der Schriftstelle in Matthäus 20, Vers 16, wo Jesus sagt, dass Erste Letzte sein werden, Letzte Erste, dass viele Berufene sind, wenige aber auserwählt. Und ich habe euch das kurz erklärt, wie das zu verstehen ist. Und dass eben nicht mit, denn viele sind Berufene, nicht gemeint ist, nur manche sind berufen, überhaupt gläubig zu werden. Und von denen dann auch wieder nur sind manche auserwählt. Sondern berufen ist jeder, gläubig zu werden. Jeder Mensch da draußen ist berufen, gläubig zu werden. Jeder Mensch da draußen ist in dem Sinne berufen, dass er ein Kind Gottes sein soll und sein kann. Und ich meine, dass Jesus dieses Wort hier bezieht auf die vielen, die sich haben berufen lassen zur Gotteskindschaft. Du und ich, die wir heute Morgen hier sitzen, hier uns versammelt haben, wir sind Berufene, alle, in dem Sinne, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Aber wir sind noch in einem weiteren Sinne Berufene, nämlich dass Gott spezifische Aufgaben für uns hat. Eine spezifische Berufung. Du hast nicht dieselbe Berufung wie dein Nachbar. Katharina hat nicht genau dieselbe Berufung wie ich. Sie schreibt Lobpreislieder. Sie nimmt Lobpreis-CDs auf und andere Dinge, die sie tut. Sie hat eine große Vision, starke Vision für Kinderdienst. Das Wort Gottes Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Das ist wichtig, Amen. Es ist aber nicht meine Berufung. In dieser Berufung ergänzen wir uns. Katharina deckt Dinge ab, die ich nicht abdecke. Ich könnte sie wohl abdecken, aber wahrscheinlich würde ich es mit relativ wenig Leidenschaft tun. Stefan Kipfer hat eine andere Berufung als ich. Röne hat eine andere Berufung als ich. Aber sie haben eine Berufung. Wenn der Titel der letzten Predigt gelautet hat, wer ist berufen? Fragezeichen. Dann lautet der Titel der heutigen Predigt, du bist berufen. Das wird das Augenmerk sein der heutigen Botschaft. Lass uns einmal anfangen mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt lautet, einer unter vielen. Ich habe euch letzten Sonntag ein bisschen erzählt aus meinem eigenen Leben und dass ich eigentlich immer wusste, dass da eine Berufung in meinem Leben ist. Ich wusste schon als Kind, dass ich zu mehr berufen bin, als einfach nur ein normales Kind zu sein. Ich war auch kein normales Kind. Nun, ich war nicht abnormal, ich war auffällig. Es war nicht einfach mit mir. Ich glaube, die Lehrer haben sich teilweise an mir die Zähne ausgebissen. Insbesondere auch die Lehrerin. Ich kann mich an ein Schuljahr erinnern, es war die dritte Klasse. Da hatten wir eine Lehrerin, die frisch vom Seminar gekommen war. Und wir Drittklässler, im Jahr 1900, was war's? 74 oder so. Wir machten dieser Frau das Leben zur Hölle. Also wenn du denkst, die Schüler heute sind schlimm, wir waren es damals auch schon. Und das war dann so, dass ich am Ende im Zeugnis unter Betragen die Formulierung stehen hatte, nicht immer befriedigend. Ihr wisst ja, in Schulzeugnissen werden häufig Euphemismen verwendet, also Schönrede, um einen Sachverhalt zu beschreiben, der eigentlich noch viel negativer wäre. Aber man möchte es nicht ganz so hart sagen. Und so gab es also damals in den Zeugnissen die Formulierung, nicht immer befriedigend. Befriedigend war schon schlecht, aber nicht immer befriedigend, das war so ziemlich unterste Schublade. Es gab noch eine Stufe schlechter. oder weiß ich nicht mehr genau, zwei oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das ziemlich schlimm. Aber mit diesem Gefühl des Berufenseins, das ist sehr ambivalent, das ist nicht immer gleich, beziehungsweise es hat auch eine Kehrseite. Und die kam bei mir dann insbesondere während der Jugendzeit ans Tageslicht. Die Kehrseite ist nämlich die, du weißt zwar, dass du berufen bist, aber die Kehrseite ist, du weißt nicht wozu. Du weißt nicht, wie du das ausleben sollst. Du hast auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand deine Berufung sieht oder anerkennt, außer dir selbst. Dieses Spannungsfeld kennen wir alle auch. Nicht wahr? Bin überzeugt davon, ihr könnt mitfühlen. Ihr könnt das nachvollziehen. Man weiß, man ist etwas Besonderes. Man weiß, man hat eine Berufung. Man weiß, Gott hat Pläne. Aber außer dir sieht es niemand sonst. Die Türen sind noch nicht aufgegangen. Die Bestätigung, die Anerkennung ist noch nicht gekommen. Und manchmal fragst du dich, und das ist dann wiederum die völlige Kehrseite eigentlich, bin ich überhaupt zu irgendetwas nütze? Das Gefühl der völligen Nutzlosigkeit, der völligen Bedeutungslosigkeit, kannte ich genauso gut wie das Gefühl, das hehre, schöne Gefühl des Berufenseins. Und wahrscheinlich geht es manchen von euch ähnlich. Und so war mein Leben eine ziemliche Berg- und Talbahn, ein ziemliches Auf und Ab zwischen diesen Extremen. Einmal himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt, weil ich das Gefühl hatte, niemand sieht mich als das, was ich bin. Ich möchte zum ersten Vers kommen, der passt nämlich gerade auch zu meiner Geschichte, wenn man so will. 2. Mose 31, Vers 2. Das ist die erste Stelle überhaupt in der Bibel, wo das Wort berufen vorkommt. Sehr interessant, wer da berufen wurde. 2. Mose 31, 2. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn des Uri, schreibt sich wie der Kanton Uri, des Sohnes Huos vom Stamm Juda. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel. Wir befinden uns hier in der Zeit, wo die Stiftshütte gebaut werden sollte. Mose hat einen genauen Auftrag bekommen, ein Zelt zu errichten, eine Stiftshütte, einen Tempel, ein mobiler Tempel, wenn du so willst. Genaue Pläne waren vorhanden, wie was aussehen sollte. Und Gott sagte nun zu Mose, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und wenn du weiterliest, wirst du erkennen, es geht hier um einen Künstler. Es geht hier um einen Kunsthandwerker. Es geht hier um jemanden, der es verstand, mit Leder, mit Stoff, mit Steinen, mit Gold, mit Silber, mit anderen Metallen, mit Hölzern und so weiter zu arbeiten und die Dinge genauso umzusetzen, wie Mose sie auf dem Berg gesehen hatte. Die erste Person also, von der wir in der Bibel lesen, dass sie berufen war, war ein Künstler. Und beachte, was das Wort genau sagt, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel. Das bedeutet mit anderen Worten, es gab viele von seiner Art. Es gab viele Künstler im Volk Israel. Es gab manche, die die handwerklichen Fähigkeiten gehabt hätten, diese Dinge zu tun und die dann auch in der Folge mit dazu kamen noch, natürlich. Es wurde alle Hilfe gebraucht, die man bekommen konnte. Jeder, der etwas beitragen konnte, trug etwas bei. Aber von Bezalel heißt es hier, dass er namentlich mit Namen berufen war. Mit anderen Worten, Gott meinte genau ihn. Das sagt uns verschiedene Dinge. Erstens, ein ganz normaler Berufsmann kann berufen sein. Das ist ein Punkt, den wir in diesem Thema niemals vergessen dürfen, nämlich der Punkt, es geht nicht nur um geistliche Berufung. Bitte mach deine Ohren weit auf, auch wenn du weißt, ich bin nicht zum geistlichen Dienst berufen im Sinne von Predigen oder Lehren oder einer Gemeinde vorstehen oder Ähnlichem. Mach deine Ohren trotzdem weit auf, vielleicht bist du ein Bezalel. War der berufen nachher als Priester im Tempel? Nein. Er war eigens und allein berufen dazu, diesen Tempel, diese Stiftshütte mitzugestalten. Und zwar mit äußerster Kunstfertigkeit. Ich bin überzeugt davon, diese Dinge hatten eine Perfektion, eine Vollkommenheit, die ihresgleichen suchte. schon damals. Wir waren ja in Dresden jetzt und dort gibt es sehr viele Museen und dort konntest du in einer bestimmten Ausstellung, wie ist das, Grüne Kammer oder? Grünes Gewölbe. Dort war auch Kunsthandwerk ausgestellt, Goldschmiedehandwerk. Dort konntest du sehen, wie damals im 16. Jahrhundert war das ungefähr, die Kunsthandwerker Kirschkerne genommen haben. Kirschkerne. Und dort Dinge hineingeschnitzt haben, dermaßen klein und minutiös, dass du eine Lupe brauchst, um zu sehen, was da alles drin ist. Ganze Geschichten haben sie in Kirschkerne hineingeschnitzt. Die Kreuzigung, also religiöse Themen, aber auch andere Themen des alltäglichen Lebens in Kirschkerne hineingeschnitzt. Goldschmiedearbeiten von einer Feinheit, von einer Erlesenheit und Erhabenheit, wie du sie noch nie gesehen hast. Unglaubliches Zeug. Aber das hatten sie damals auch schon. Ich bin überzeugt davon, dass hier wir mit die Ursprünge der Kunst haben, wenn du so willst. Dieser Bezalel war also berufen. Wir können hier sehen, ein Berufsmann, eine Berufsfrau kann namentlich berufen sein, das zu tun, was sie tut. Du brauchst also niemals einen Minderwertigkeitskomplex zu haben als gläubiger Christ gegenüber denen, die berufen sind zum vollzeitlichen Dienst. Solange du weißt, ich bin berufen, diesen oder jenen weltlichen Beruf auszuüben, und du weißt, der Herr hat mich namentlich berufen dazu, und dann aber auch weißt, ich werde diese Arbeit so gut tun, wie sie kein anderer tun könnte. Das heißt also, alles da hineinlegst an Berufung, was dein Herz zu geben hat, dann fährst du gut damit. Halleluja. Und dann wäre es ein Fehler, aus dem ausscheren zu wollen und zu sagen, ja, aber ich möchte lieber sein wie der Pastor, ich möchte lieber sein wie der Evangelist, ich möchte lieber dies und das tun. Nein, dann sei ein Bezalel. Nun, ich war ja damals auch ein Künstler. Und gerade bei Künstlern kannst du sehen, das Thema der Berufung, dass es eine große Rolle spielt. Ich kenne keinen Künstler, der nicht glaubt, dass er berufen ist. Manche glauben, dass sie berufen sind, die Kunst zu revolutionieren. Manche haben das auch getan, mit unterschiedlichen Auswirkungen und man kann darüber geteilter Meinung sein und so weiter. Aber sie wussten, ich bin berufen, hier etwas Neues zu tun. All die Leute, die ich kenne, die Kunst gemacht haben oder machen, und ich kenne einige, das ist es, was sie durchträgt, das Wissen darum, ich bin berufen. Wisst ihr auch, viele Künstler leben von der Hand in den Mund. Das ist eine brotlose Angelegenheit, solange du nicht berühmt bist. Du wirst nicht viel Geld verdienen, solange du nicht wirklich bekannt bist. Dann kannst du sehr viel Geld verdienen. Unmöglich viel Geld teilweise. Aber was trägt dich durch, solange der Erfolg noch nicht da ist? Allein das, du weißt, dass du berufen bist. Das war auch bei mir so. Und eben auch die Kehrseite wieder davon. Manchmal dachte ich, nie jemand sieht, dass ich der Nächste, was weiß ich, Picasso bin oder wie auch immer. Picasso wollte ich nicht sein, das war schon, wisst ihr, Picasso ist für viele Künstler schon zu lange her, viel zu konventionell. Der zweite Punkt, den wir hier sehen können, daran, dass ein Berufsmann, ein Kunsthandwerker berufen war, ist der nämlich, du kannst deinen Beruf, auch wenn es ein weltlicher Beruf ist, in den Dienst des Reiches Gottes stellen. Denn der Bezalel sagte nicht, Mose, tut mir leid, aber ich muss meine Goldschmiede hier aufrechterhalten. Ich muss schauen, dass Kundschaft in meine Goldschmiede kommt. Ich kann nicht jetzt so viel Zeit hier abzwacken für deine Stiftshütte. Ich muss schauen, dass der Laden läuft hier. Die Leute sind sehr sparsam. Wir befinden uns gerade auf der Durchreise, Mose, du weißt, oder? Wir sind gerade aus Ägypten ausgezogen und wollen nach Israel, ins verheißene Land. Also du weißt schon, die Leute sind sehr sparsam im Moment. Geben nicht viel Geld aus für Ornamente und Schmuck und diese Dinge, die ich anbiete. Und jetzt möchtest du noch, dass ich hier Fronarbeit leiste für eine Stiftshütte, für ein Zelt? Hätte auch so reagieren können. Aber er wusste, für ihn ist es eine Ehre. Sein Handwerk, sein Können, seine Zeit, seine Energie, seine Kreativität in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen oder überhaupt hier für Gott zur Verfügung zu stellen. Damals redete man noch nicht vom Reich Gottes. Damals gab es nur ein Reich Gottes, nämlich das real existierende Volk Israel. Nicht wahr? Das war das Reich Gottes, wenn du so willst, auf der Durchreise gerade. Das könnten wir ebenfalls sehen. Und das ist auch ein Vorschlag, den ich euch machen möchte. Mir ist bewusst, wisst ihr, früher, das ist so ein Anfangsfehler, den man wahrscheinlich macht, wenn man in den vollzeitlichen Dienst geht. Man sieht in jedem eine Berufung zum vollzeitlichen Dienst. Also mir ist es so gegangen. Jeder, der ein Problem hat im Leben, da habe ich mir erstmal überlegt, wäre der nicht eigentlich zum vollzeitlichen Dienst berufen, rühren seine Probleme nicht daher, dass er eigentlich im falschen Ding drin ist? Nun, das habe ich mir abgewöhnt. Der hat mich da ein bisschen auf den Boden der Realitäten zurückgeholt und inzwischen weiß ich, längst nicht alle, oder man könnte auch sagen, nicht viele sind berufen zum vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes. Im Sinne von Predigt, Lehre, Leiterschaft. Aber ich glaube, dass viele berufen sind und viele berufen wären, ihre Fähigkeiten als Berufsmänner und Berufsfrauen in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen. Das wird noch mehr kommen in den nächsten Jahren, davon bin ich überzeugt. Wir brauchen gesalbte Buchhalter. Wir brauchen gesalbte Leute, die eine Salbung auf ihren Händen haben, mit Geld umzugehen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie selber Geld generieren, weil sie darüber lehren oder predigen, sondern die einfach mit Geld umzugehen wissen. Ein Stück weit, weil sie es auch im Natürlichen gelernt haben, weil sie sich aber nicht damit begnügt haben, sondern dem hinzugefügt haben, dass sie geistliche Weisheit haben zum Thema Geld. In diesem Sinne war Bezalel einer unter vielen und er war trotzdem ein Berufener und ein Auserwählter. Im gleichen Sinne bist du einer unter vielen. Wenn du überlegst, bist vielleicht Krankenschwester. Wie viele Krankenschwestern gibt es in der Schweiz? Manchmal scheint es mir, wie wenn das der häufigste Beruf ist, den es in der Schweiz gibt. Aber ist nicht so, ist mir schon bewusst. Aber wenn du Krankenschwester bist und du weißt, ich bin berufen dazu, dann sei die beste Krankenschwester, die du immer sein kannst. Solange der Herr nichts anderes gesagt hat, sei Krankenschwester von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die nach einer höheren Berufung trachten, ohne jemals die Berufung wirklich ausgefüllt zu haben, in der sie gerade stehen. Mit solchen Leuten wirst du Probleme bekommen im Reich Gottes. Seht ihr, die Berufung im Reich Gottes, die Berufung zum geistlichen Dienst, ist keine Ersatzberufung für Leute, die es sonst zu nichts bringen. Sondern es ist eine Berufung, die meist über das hinausgeht, was jemand schon getan hat. Punkt 2. Wie persönlich ist Berufung? Ich möchte euch wirklich so dieses Denken ausreden und dieses Denken abgewöhnen, dass Berufung etwas mit Zufall zu tun hat. Es ist kein Zufall, dass ich heute Morgen hier stehe. Es ist kein Zufall, dass Pastorin Katharina meine Frau geworden ist. Es ist kein Zufall, dass sie den Lobpreis leitet. Es ist kein Zufall, dass Miriam hier vorne sitzt. Es ist kein Zufall, dass Röne am Schlagzeug sitzt. Es ist kein Zufall, dass Franzi und Susan bei uns im Büro arbeiten. Das sind keine Zufälle. Alles, was du jemals im Reich Gottes tun wirst, vom Herrn gesetzt, im Sinne der vorbereiteten Werke, ist kein Zufall. Das heißt, es ist nicht so, dass der Herr fünf andere nehmen könnte dafür. Sondern es gibt viele Dinge, die sind so spezifisch, dass es genau eine Person gibt, die sie tun kann. Darin liegt, glaube ich, auch ein Grund, warum manche Dinge im Reich Gottes nicht zustande kommen. Vielleicht hast du dich auch schon geärgert. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, Herr, warum kommen eigentlich so viele Dinge, die doch notwendig wären im Reich Gottes, in der konkreten Gemeinde, hier und dort im konkreten Fall? Warum kommen diese Dinge nicht zustande? Hast du dich das auch schon gefragt? Ich habe mich das schon sehr oft gefragt. In dem Wissen auch, dass ich nicht alles tun kann und nicht alles tun werde und in Sünde kommen würde, wenn ich versuchen würde, alles zu tun. Ich bin kein Hans Dampf in allen Gassen. Das ist eine Sache, die ich sehr früh gelernt habe. vielleicht immer noch ein Stück weit mit am Lernen bin, aber ich weiß eins, ich bin kein Hans Dampf in allen Gassen. Ich bin nicht der, der sich hinstellt und kommt, jetzt reissen wir da noch an, jetzt machen wir da noch einen Kommen, dort haben wir noch ein Leiterschaftsseminar und dort können wir noch jemanden einsetzen und dort gründen wir noch eine Gemeinde und dort haben wir noch eine Zweigstelle. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein Spezialist. Viele Berufungen sind sehr speziell. Jesaja 49,1. Hört auf mich, ihr Inseln, hört auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. So persönlich kann Berufung sein. Oder anders gesagt, so persönlich ist Berufung. Du magst sagen, ja, aber das ist der Jesaja. Das ist eben einer von denen, die Gott rausgepickt hat. Wer hindert dich daran, auch ein solcher zu sein? Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass jemand schon von Kindheit an wissen kann, ich bin berufen. Was meinst du, woher es kommt? Es kommt daher, dass der Herr einen von Mutterleib an, von Mutterschoß an berufen hat. Du sagst ja, aber ich kenne diese Gefühle nicht. Nur das macht auch nichts, du kannst es noch entdecken. Es muss nicht jeder von Anfang an diese Dinge wissen. Vielleicht hat das etwas mit Sensibilität oder Offenheit für die geistliche Welt, was auch immer zu tun, ich weiß es nicht. Aber das ist kein Indiz dafür, dass du keine Berufung hast, nur dass du es nicht schon von Kindesbeinen an weißt. Das ist kein Zeichen dafür oder dagegen. Wenn du dich fragst, habe ich eine Berufung, möchte ich dir einen Vorschlag machen. Nimm einen Vers wie diesen und fang an, ihn zu beten. Fang an, ihn zu proklamieren. Es wird etwas mit dir tun. Selbst wenn jetzt nicht die ganz große Berufung dabei herauskommt, beziehungsweise du nicht sofort weißt, das ist es, was der Herr mit mir vorhat, das sind seine Pläne mit mir. Es wird etwas anderes ganz sicher bewirken, nämlich ein tiefes inneres Wissen, dass du dem Herrn etwas bedeutest. Denn eine zweite Ebene, die wir hier ganz sicher haben, ist eben die der Bedeutung. Jesaja muss dem Herrn sehr viel bedeutet haben, wie auch du und ich ihm sehr viel bedeuten. Und ich habe keine Mühe, das hier so zu lesen, der Herr hat mich, Manfred, berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen Manfred genannt. Halleluja. Und manche brauchen dieses neue Denken, diese Revolution im Denken über sich selbst. Das ist der Grund, warum du so klein denkst von dir, weil du nicht weißt, Gott selbst hat mich von meiner Mutterschoß an, von meinem Mutterleib an berufen. Ich bedeute ihm etwas und deswegen bedeute ich tatsächlich etwas. Wenn du darum ringst, dich vielleicht vor allem in dieser Kehrseite der Medaille bewegst, nicht wirklich weißt, wozu bin ich überhaupt da, wofür ist mein Leben gut, was soll ich tun, wer könnte an mir gefallen haben, wem könnte ich nützlich sein? Oder für was könnte ich nützlich sein? Fang an, einen Vers wie diesen zu proklamieren, zu beten für dich selbst. Und es wird sich etwas verändern in deinem Herzen und in deiner Sicht deiner selbst. Punkt 3. Mit Vorsatz berufen. Wir tragen hier einige Dinge zusammen in Bezug auf die persönliche Berufung und diese Aussage, du bist berufen. Mit Vorsatz berufen. Römer 8, Vers 28. Hier sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, liebst du Gott. Das ist der allermindeste gemeinsame Nenner, den wir heute Morgen haben sollten. Dass wir Gott lieben. Amen. Von daher hätte das Amen ein bisschen lauter ausfallen können. Hätte ein bisschen mehr Begeisterung kommen können. Amen, Pastor, ich liebe Gott. Es ist keine Sünde, da mal ein bisschen überschwänglich zu werden. Wir wissen aber, dass denn die Verheißung folgt auf dem Fuß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Möchtest du, dass alle Dinge dir zum Guten mitwirken, dann ist das die Grundlage dafür. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nach seinem Vorsatz berufen sind. Natürlich könnte man diese Stelle auf der ganz allgemeinen Ebene der Berufung zur Gotteskindschaft verstehen. aber ich verstehe sie einfach auf der persönlichen Ebene. Ich verstehe sie auf der spezifischen Ebene der persönlichen Berufung. Gott hat einen Vorsatz, wenn er uns berufen hat. Und dieses Wort Vorsatz ist das griechische Wort Prothesis. Prothesis bedeutet so viel wie Vorsatz, Entschluss, Beschluss, ein festes Vorhaben, eine feste Absicht, der unumstößliche göttliche Ratschluss. Merkst du schon, wie deine Sicht der Dinge, deine Sicht von dir selbst sich anfängt, ein bisschen zu verändern? Hier erfahren wir, dass Gott sich diese Dinge vorgenommen hat. Er hatte eine feste Absicht, einen Vorsatz, einen Entschluss, den er gefasst hat, dich zu wollen, dich zu meinen, mit dir etwas vorzuhaben. Und es ist nicht so bei Gott, wie es bei uns manchmal ist. Wir nehmen uns gute Vorsätze fürs neue Jahr und am 3. Januar sind sie wieder vergessen. Oder spätestens, ja doch, am 3. Januar, das wollte ich gerade sagen, spätestens am Dreikönigstag. Nee, das ist der 6. Januar, Entschuldigung. Spätestens am Dreikönigstag sind sie wieder vergessen. Ich glaube, dass wir alle Gott zugestehen und wissen, wenn er sich etwas vornimmt, dann ist sein Vorsatz, sein Entschluss ein bisschen anders als unserer manchmal. Nicht wahr? Das heißt, er wird seinen Vorsatz auch umsetzen. Wenn du also berufen bist, persönlich berufen bist, er dich von deiner Mutterleib an schon berufen hat und das ein fester Vorsatz bei ihm ist, wie wichtig bist du für ihn? Halleluja. Du bist sehr wichtig für ihn. Siehst du, wir sind nicht austauschbar bei Gott. Gott sieht nicht über die große Menge der Menschen, der gläubig gewordenen Menschen oder auch überhaupt der Menschen auf dieser Welt und sagt, ja, wenn der nicht will, nimm ich den, und wenn der nicht will, dann nimm ich halt den. Sondern Gott wartet manchmal auf Menschen jahrelang. Und manche Dinge kommen so lange nicht zustande, weil Menschen sich weigern, diese Dinge zu tun. Weil Menschen sich weigern, Berufungen anzunehmen, Berufungen zu erkennen, Berufungen auszuleben. Weil ihnen Dinge im Wege stehen. Zum Beispiel der weltliche Beruf oder ein falsches Verständnis des weltlichen Berufs. Ein falsches Sicherheitsdenken. Menschenfurcht. Oder ein zu kleines Denken in Bezug auf die eigene Person. Auch dazu werden wir noch kommen. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann setzt er alles daran, es auch zu tun. Manchmal gibt es den Punkt, wo Gott jemand anderen nehmen muss für einen bestimmten Auftrag, weil dieser Auftrag so wichtig ist. Ihr alle kennt vielleicht die Geschichten von Männern und Frauen Gottes, die gesagt haben, sie hätten einmal vom Herrn gehört, du bist erst der Dritte oder der Vierte, den ich gefragt habe, dies zu tun. Catherine Kuhlman zum Beispiel, die große Heilungsevangelistin der 50er, 60er, 70er Jahre, sie sagt von sich, der Herr hätte zu ihr gesagt, ich habe 4 oder 5 Männer, beachte, Männer, vor dir berufen für diesen Dienst, die haben sich alle geweigert. Gott hätte für Catherine Kuhlman so oder so einen Dienst gehabt, davon bin ich überzeugt. Aber es mag sein, dass er einen sehr spezifischen Dienst eigentlich jemand anderem zugedacht hat. Und nachdem sich alle diese Leute geweigert haben, über einen bestimmten Zeitraum, hat er schließlich das Gefäß gewählt, das sich zur Verfügung gestellt hat. Römer 11, Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. So viel an Gott ist, nimmt er seine Gnadengaben und Berufungen nicht zurück. Das ist ein Vers, über den könnte man Stunden, könnte man darüber nachdenken, darüber predigen, darüber lehren. Da ist so viel drin, ich kann es nur kurz streifen. Wahrscheinlich wird uns dieser Vers begleiten. Werden wir den immer wieder mal anschauen, unter anderen Gesichtspunkten. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Mit anderen Worten, wenn du jemals vom Herrn eine bestimmte Gabe empfangen hast, sei es das einfache Zungenreden zu deiner persönlichen Auferbauung, dann wird er das nicht wieder wegnehmen. Es kann dir eigentlich nicht abhanden kommen. Manche Leute kommen, nachdem sie jahrelang, sie haben irgendwann mal die Taufe im Heiligen Geist empfangen und dann kommen sie wieder und sagen, Pastor, bete für mich, ich habe das Zungenreden wieder verloren. Du kannst es nicht verlieren. Du musst nur einfach wieder anfangen damit. Wenn du die Gnadengabe bekommen hast, Zungenrede auszulegen oder zu weissagen oder in den Gaben der Heilungen zu wirken, Gott wird diese Gnadengaben niemals von dir nehmen, und wenn du dein Leben lang nichts tust damit. Die Kehrseite der Medaille ist die, dass du Rechenschaft wirst geben müssen für die Gnadengaben, die du empfangen hast. Amen. Ist logisch, nicht wahr? Denn Gott hat dir Gnadengaben anvertraut. Hier kämen wir zu dem Gleichnis mit den Knechten, denen die Talente ausgeteilt wurden. Hast du eine Gnadengabe empfangen? Der Herr wird sie nicht zurücknehmen. Du kannst zum Herrn nicht sagen, Herr, aber das ist nicht mies. Ich möchte lieber was anderes. Oder das ist nicht mies, dafür bin ich nicht geeignet. Denn eins ist ja klar, wenn der Herr dir eine bestimmte Gnadengabe gegeben hat, dann denkt er, dass du geeignet bist. Und dann wirst du nicht hingehen und sagen, Herr, das meinst du nur. Denn wer kennt dich besser als er? Siehst du, niemand kennt dich besser als er, nicht mal du selbst. Wir sind uns alle manchmal fremd, nicht wahr? Ja, nicht nur du bist mir manchmal fremd, sondern auch du selbst bist dir manchmal fremd. Ist dir das nicht auch schon passiert, dass du sitzt irgendwo und denkst, hey, irgendwie komisch. Bin ich das? Wer bin ich eigentlich? Wir haben manchmal Identitätsprobleme. Ja, wir leben in einer Gesellschaft und gehören zu einer Generation, die das Thema Identität ausgelotet hat scheinbar und doch nicht zu ihrer wahren Identität gekommen ist. Denn unsere eigentliche Identität ist in Christus. Und du kannst niemals wirklich du werden, wenn du nicht dich in Christus wiederfindest. Ich kann es euch bestätigen, ich habe versucht, so individualistisch zu sein, wie es nur irgendwie geht. Wenn es irgendjemanden gibt oder gab, der nicht angepasst und stromlinienförmig sein wollte, dann war ich's. Es gab noch extremere, aber bei allem, was man tut, sollte man ja auch Geschmack beweisen, nicht wahr? Gott wird seine Gnadengaben nicht von dir nehmen. Und er wird auch seine Berufung nicht von dir nehmen. Oder anders gesagt, du bist berufen zu einem bestimmten weltlichen Beruf, dann schau zu, dass du in diesen Beruf reinkommst, mein Lieber oder meine Liebe, denn dort wird es dir gut gehen, denn dort wird es dir am besten gehen. Woher kommt Unzufriedenheit im Beruf? Sie kommt höchstwahrscheinlich daher, dass du vielleicht nicht am richtigen Platz bist. Das ist durchaus möglich. Ich kann euch sagen, Berufswahl ist ein wichtiges Feld. Amen. Und als es bei mir darum ging, die richtige Berufswahl zu treffen, ich hatte keine Ahnung. Ich war nur faul. Ich war nur faul. Ich wollte nur lesen, Musik hören, Bier trinken und rauchen. Das war alles, was mich interessierte. Ich war stinkfaul. Wenn sich meine Mutter nicht bemüht hätte um eine gute Lehrstelle, dann weiß ich gar nicht, was ich geworden wäre. Der Berufsberater hat mir empfohlen, ja, Feinmechaniker wäre noch etwas. Nichts gegen Feinmechaniker, aber ich kann euch eins sagen, ich wäre nicht glücklich geworden in diesem Beruf. Ich wäre nicht happy geworden. No way. Meine Mutter hat es irgendwie gedeichselt, mich für eine Schnupperlehre in der Buchhandlung Meili anzumelden. Okay, gehen wir halt. Eigentlich möchte man die Bücher lieber lesen, als sie verkaufen. Aber lieber Bücher verkaufen als, was weiß ich, ja. Und so kam es dann, dass ich doch zumindest einen Beruf fand, eine erste Berufslehre dann absolvierte, die mir halbwegs entsprach. Und ich kann dich nur ermutigen, finde den richtigen Beruf, denn du wirst nicht glücklich werden, wenn du nicht in dem Beruf bist oder in der Berufung, in der du sein solltest. Gottes Berufungen gereuen ihn nicht. Anders gesagt, wenn einer berufen ist als Buchhalter, dann sollte er Buchhalter sein. Und wird er damit glücklich werden, wird er damit möglichst vielen Leuten auch dienen können. Aber, und hier kommt das Geistliche wieder ins Spiel, wenn du weißt, du bist eigentlich berufen, dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Wenn du weißt, du bist eigentlich berufen, das Wort zu lehren oder zu predigen oder andere anzuleiten, dann trachte danach, in diese Berufung hineinzukommen. Ich sag's dir, denn andernfalls, du wirst nicht happy werden. Ich habe das sehr nahe am eigenen Leib erlebt. Ich war Ihr wisst das, sind alte Geschichten, aber es passt einfach zum Thema. Ich hatte 5 Jahre Fotografie studiert an der Hochschule für Gestaltung in Zürich. Und das war mein absoluter Traumberuf. Mein absoluter Traumberuf, menschlich, weltlich gesprochen. Ich war in meinem drin. Ein bisschen Feinmechanik. Damals ging es noch, war sehr vieles feinmechanisch in der Fotografie. Nicht hier digital abdrücken und dann am Computer. Ja? Sondern, hey, da musstest du ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um deine Kamera zu meistern. Und dann in der Dunkelkammer negativ entwickeln. Im Nichts. Schwarz, ich kann dir eins sagen, wenn du negative entwickelt hast damals, dann warst du in einer Dunkelkammer und hast die Hand nicht vor Augen gesehen. Denn wenn du die Hand vor Augen gesehen hättest, dann hättest du nichts mehr auf deinen Negativen gesehen. Wären sie nämlich wegbelichtet gewesen, sozusagen. Ich war in meinem Traumberuf. Aber es war in diesem Herbst 1992. Ich war in Israel, ich war in Jerusalem, ich saß in einem Café, gönnte mir ein Stück Kuchen. Man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr? Und der Herr fing an, zu mir zu reden. Das war noch nicht deine letzte Ausbildung. Ich habe dich berufen, das große Bild zu sehen. Das wahre Bild, das, was ich dir zeigen werde. Und ich wusste, was der Herr meint. Der Herr meint, ich würde in einen Lehr- oder Predigtdienst hineinkommen. Und von dem Moment an, wo ich das wusste, war ich nicht mehr happy mit dem Fotografieren. Es fühlte sich an, Kenneth Hagin hat das immer so schön gesagt, es fühlte sich an, wie in der Badewanne sitzen und die Socken noch anhaben. Menschlich gesprochen war ich in meinem Traumberuf, hatte gerade alle Freiheiten, die man nur haben kann, 5 Monate Israel und dort eine Diplomarbeit fertig bringen. Aber ich wusste, es fühlte sich einfach nur noch fahl an, fade, komischer Nebengeschmack, komischer Beigeschmack, fotografieren. Ich machte es so gut ich es konnte, aber es hat nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Ich wusste, ich muss in diese Berufung hinein. Der Herr hat gesprochen. Gott sei Dank, ich habe gar nicht erst den Versuch unternommen, das wieder abzuschütteln. Du wirst es nicht los. Wenn der Herr dich berufen hat, etwas im Reich Gottes zu bewirken, dann sag nicht, Herr, nicht ich, Herr, ich bin zu jung, Herr, ich bin zu alt, Herr, ich kann nicht reden, Herr, ich habe kein Geld, Herr, ich habe die Ausbildung nicht. Oder was auch immer die Ausrede sein mag, sag solche Dinge nicht, sondern trachte danach, in diese Berufung hineinzukommen, Schritt für Schritt für Schritt. Wir werden über all diese Aspekte und Details auch noch eingehend reden. Punkt 4, ausgesondert. Ausgesondert. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Von allen, die da zur Verfügung standen, wir lesen im Vers davor, wer das alles war, die Leiterschaft der Gemeinde in Antiochia, wählte Gott sich 2 aus, Saulus und Barnabas. Oder umgekehrt Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und beachte, dass Gott hier das Wort aussondern gebraucht. Aussondern. Berufung hat etwas damit zu tun, dass du ausgesondert wirst. Nicht ausgemustert, sondern ausgesondert. Nicht auf Abstellgleis gestellt, sondern in die Werkstatt gebracht, um bestimmte Anpassungen daran vorzunehmen. Nehmen wir mal an, wenn wir von Begriffen wie ausgemustert und ausgesondert reden, Dampflokomotiven wurden irgendwann ausgemustert. Jetzt konnte es aber sein, dass manche Dampflokomotiven, und das ist auch tatsächlich so, nicht ausgemustert wurden, sondern ausgesondert, nämlich um von da an als Museumsbahn sozusagen zu dienen. Im Museum zu stehen, auch das ist nicht schlecht, Amen, für eine alte Dampflok. Oder weiter als Museumsbahn zu fahren, traditionell den Menschen Freude zu machen. Oh, was ist es heute für eine Freude, mit einer Dampflok zu fahren? Halleluja! Früher hast du gedacht, oh Mensch, können die Dinger nicht endlich aufhören zu qualmen, die Luft zu verpesten, die Umwelt so kaputt zu machen. Heute freust du dich, wenn du irgendwo eine Dampflok siehst. Schon absurd, nicht wahr? Und auf einer fahren kannst. In manchen Situationen wird Gott dich nehmen und dich aussondern. Du wirst dir vielleicht komisch vorkommen. Du wirst vielleicht als Sonderling gelten bei manchen. Manche werden dich vielleicht nicht verstehen. Wieso macht er jetzt nach 5 Jahren, nachdem er jetzt 5 Jahre Fotografie studiert hat, warum will er jetzt noch eine Bibelschule machen? Manche werden das nicht verstehen. Manche werden nicht verstehen, wie du Einbußen in Kauf nehmen kannst, um eine Bibelschule zu machen. Womöglich sogar nur, in Anführungszeichen, eine Berufsbegleitende. Manche werden es nicht verstehen, du wirst ein Sonderling, du bist ausgesondert. Aber nicht im Negativen, sondern im Positiven. So. Dieses Wort muss Paulus gefallen haben, und es muss ihm geblieben sein, denn in Römer 1, Vers 1 stellt er sich folgendermaßen vor, er sagt, Paulus, Knecht, Sklave, Doulos, Jesu Christi, Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Nicht ausgemustert für das Evangelium, sondern ausgesondert. Mit anderen Worten, das Evangelium ist es wert, sich ganz dem Evangelium zu widmen. Das Evangelium ist es wert, so viel Zeit, Energie, Geld, Hoffnung, Glauben da rein zu investieren, wie nur immer möglich. Und du bist berufen. Weiß ich, wie viel Zeit ich noch habe? Eigentlich keine, gell? Der nächste Punkt ist so wichtig, dass ich ihn eigentlich nicht kurz halten möchte. Also hören wir hier auf heute. Doch. Okay, dann versuche ich, ihn doch möglichst kurz zu halten und doch das Wesentliche zu sagen. Die Frage, die dir vielleicht bei all dem gekommen ist, ist, wer bin ich das? Pastor Manfred, du hast mich noch nicht überzeugt. Ich sehe immer noch Jesaja, ja, der war was Besonderes. Ich sehe Paulus, ja, da, der war berufen, der war ausgesondert. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Bin doch nur ein Rädchen. Kleines Rädchen im Räderwerk. Ist gar nicht so ein schlechtes Bild. Siehst du, auch die kleinen Rädchen im Räderwerk sind wichtig. Wenn ich hier meine mechanische Uhr mir anschaue und da hinten reingucke, da siehst du das Uhrwerk. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn eines von diesen kleinen Rädchen da weg wäre. Wahrscheinlich würde nicht mehr viel gehen mit dieser Uhr. Deswegen sag nie, ich bin nur ein kleines Rädchen. Aber ich möchte dir folgenden Abschnitt vorlesen und zu wissen geben. 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Natürlich, Paulus sagt auch das erst einmal recht allgemein, die Ebene der Berufung zur Gotteskindschaft bezogen. Aber nimm sie doch einfach spezifisch für dich und für deine Berufung. Paulus sagt, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Das ist etwas, das wir immer wieder vorfinden, bestätigt finden im Leib Christi. Wir haben nicht die Weltweisen, wir haben nicht die Mächtigen in der Gemeinde, wir haben nicht die Kantonsräte, die Stadtpräsidenten, die Parteibosse, wir haben nicht die absoluten Großverdiener in der Gemeinde, wir haben nicht die bekannten Künstler und Künstlerinnen, die Popstars. Wir haben sie nicht in der Gemeinde. Stimmt's? Es ist relativ bescheiden, was wir haben und was wir sind. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Nur das muss man richtig übersetzen. Eigentlich muss es heißen, das, was vor der Welt töricht scheint. Das, was die Welt als töricht betrachtet. Und ich kann dir eins sagen, die Welt betrachtet uns als töricht. Wir sind unterste Schublade. Warum sind wir unterste Schublade? Nicht, weil wir asozial sind oder kein Geld verdienen würden oder keine Steuern bezahlen, das tun wir alles sehr wohl. Nicht, weil wir keine nützlichen Arbeiter sind, sondern weil wir so dumm sind, so unendlich dumm, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Und nicht nur so unendlich dumm, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, sondern wir glauben auch noch, dass er uns ein inspiriertes Wort hinterlassen hat, das man tatsächlich über weite Strecken wörtlich konkret nehmen kann, so wie es dasteht. Wie dumm kann man sein? Das ist es, was uns vor der Welt so unendlich töricht erscheinen lässt. Das können wir auch nicht ändern. Seht ihr alle Versuche, das Christentum attraktiv zu machen für die Menschen, von denen Paulus hier sagt, dass sie nicht oft zu finden sind im Leib Christi, ist ein Fehlschluss letzten Endes. Entweder diese Leute kommen, weil der Herr sie überführt, oder du kannst nichts tun, um das Christentum ihnen attraktiver zu machen. Aus diesem Bemühen ist im 2. Jahrhundert die Gnosis entstanden. Ja, Christentum plus. Das wird die Mächtigen, die Weisen, die Reichen schon reinbringen. Und tatsächlich, so war es. Dafür hatte man nachher einen riesigen Klüngel an Irrlehre, der sich über Jahrhunderte gehalten hat, bis heute. Geh mal zu den Anthroposophen, da wirst du die Reichen finden. Warum? Weil es eben nicht mehr Christentum pur ist, sondern Christentum plus. Plus die Erkenntnis von Rudolf Steiner. Plus Erkenntnis höherer Welten. Plus dies, plus das, plus das, plus das. Sogar bis dahin, dass eben ein Christus nicht genügt hat, es müssen zwei Christus gewesen sein. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Nicht absichtlich, bäh, bäh, jetzt hast du es gesehen, sondern weil dadurch, dass Gott das Törichte auserwählt, werden die Starken automatisch zu Schanden in seinen Augen. Denn ihm sind diejenigen lieb, die sein Wort annehmen. Das sind die, die bei ihm zählen. Nicht die, die Gottes Wort auseinandernehmen können, theologisieren können, bis zum geht nicht mehr. Nicht die, die sind ihm genehm, sondern die, die schlicht in kindlichem Glauben, simpel, das Wort glauben. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Mit anderen Worten, du bist in guter Gesellschaft, der Herr konnte mich brauchen, dann wird er auch dich brauchen können. Ich habe keine Matura, ich habe nicht studiert im eigentlichen Sinne. Ich bin nur ein einfacher kleiner Buchhändler. Denk niemals, ja, wer bin ich denn? Du bist genau der, der du sein sollst und den Gott gebrauchen kann. Du bist berufen. Amen.